Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Brunch in Episode 3608 des Insert Moin Podcasts. Bei Games, Croissants und Liebe begrüßen euch heute Morgen Basti, Gloria und nicht Manuel, auch wenn das bei uns hier im Recording Zencaster steht, sondern Michi natürlich. Ich heiße nur immer Manuel, wenn wir hier was jetzt aufnehmen.
Und ich dachte schon so, Manu hat aber eine komische Stimme, na sowas.
Das verwirrt Morgen, immer alle, verwirrt immer alle. Wir können das aber auch nicht ändern, ne? Das ist eben, Manu ist unser Admin, Manu ist unser Inhaber, Manu ist Insert Moin. Und im das Herzen ist auch schön, wenn sein, uns. Genau, im Herzen und in der Recording-Software immer bei uns. Auch wenn er gerade im Zug sitzt, wieder zu wichtigen Terminen und Donkey Kong Bonanza zockt. Er hat ein Bild geschickt, wie er im Zug auf seinem kleinen Tischchen seine Switch 2 hingestellt hat und mit den garstigen Joy-Cons Donkey Kong durch die Welten scheucht.
Ha! Ja. Ich bin auch wieder ein bisschen neidisch. Ich habe das, glaube ich, schon im Cast ein, zwei Mal gesagt. Keine Nintendo Switch 2 gekauft. Und jetzt bei Donkey Kong Bonanza bin ich so, oh, okay, es ist anscheinend wirklich sehr gut. Oh, hole ich mir jetzt das Ding? Ich kann doch aber eigentlich gar nicht.
Warum denn eigentlich nicht? Warum kannst du denn nicht? Ich weiß, es ist gerade Umstellung so, aber ich glaube dir einfach nicht, dass nicht doch am Ende die 500 Euro irgendwo liegen, um diese Konsole zu erwerben.
Ich bin einfach sehr knauserig. Also gerade jetzt wirklich? In der jetzigen Situation bin ich so, okay. Lieber nur mal sicher und lieber andere Dinge.
Das kann ich aber verstehen. Gerade wenn man sich dann wirklich mal überlegen muss, hey, habe ich noch andere Ausgaben? Wartet irgendwas vielleicht auf mich? Oder will ich nicht einfach mal was zurücklegen? Dass man dann nicht sofort das neueste Tech-Ding kauft, das halt einfach gerade geil aussieht. Ich habe auch mit mir gerungen und mir dann auch gesagt, hey, ich spiele so selten Konsole. Selbst wenn sie hier rumliegen würde, ich hätte wahrscheinlich überhaupt keine Zeit dafür. Insofern geht Donkey Kong gerade voll an mir vorbei. Ich kann mich zurücklehnen und sagen, hey Manu, viel Spaß beim Spielen, es ist mir scheißegal.
Ja, da kickt bei mir leider das FOMO. Ich will irgendwie auch wissen, wie toll das ist. Aber ja, nee.
Also, er kann es dir bestimmt erzählen.
Oh ja, ich hoffe. Ich werde mir natürlich auch die Folge anhören, aber ja, nee, also eine Konsole für zwei, jetzt sind es zwei Spiele, die mich interessieren, das ist einfach, das steht in keinem Verhältnis. Deshalb, ja, nee, hat Gloria schon recht.
Nächste Woche kommt unsere Review-Folge zu Donkey Kong Bonanza. In der vergangenen Woche war für SupporterInnen eine Review-Folge zu Tony Hawk's Pro Skater 3 und 4 Remake sowie Eriksholm im Angebot. Eriksholm haben wir beide gemacht, Gloria.
Ja.
Eine schöne Folge. Ein sehr, sehr schönes Spiel, das sehr viel mehr Aufmerksamkeit braucht.
Genau. Kauft es! Nee, und das hat nicht nur Spaß gemacht zu spielen, sondern auch Spaß gemacht, drüber zu reden. Also ich könnte jetzt noch mal eine Folge dazu aufnehmen, ehrlich gesagt.
Und zu Tony Hawk's Pro Skater hat die gute Anne gecastet. Mit Speckobst, glaube ich, ne? Zusammen. Tony Hawk, einer von euch, große Aktien?
Nein.
Deshalb, das erklärt es vielleicht.
Nicken, lächeln, abhaken.
Ich war aber überrascht, also im Discord hat das einiges an Diskussionsstoff schon durch und die Leute sind begeistert und posten Memes bei uns und überall ist Tony Hawk zu sehen, wie er verknittert irgendwie in die Kamera guckt und ein Skateboard in der Hand hat und irgendwie sagt, hey, und die Special Edition und alles weird.
Nur habe ich jetzt wieder das Gefühl, dass mein Spielegeschmack irgendwie überhaupt nicht der Allgemeinheit entspricht. Das ist so,
es gibt gar, glaube ich, die Allgemeinheit ist überbewertet. Es gibt, glaube ich, gar keine Allgemeinheit. Es ist alles ein großer Wulst. Und irgendwie muss ich gerade, komischerweise, wenn ich an Wulst denke, daran denken, wie ich früher diese schleimige Masse als Kinderspielzeug gekauft habe. Kennt ihr das? Die war so in
oh
so,
ja, Papptuben. Zeug.
Und das gab es auch in mehreren Farben. Okay, und das konnte man dann so ineinander machen. Dann hat man es im Endeffekt zerstört, weil es dann am Ende nur noch braun war. Und man durfte das an Fenster werfen und dann klübberte das da so langsam runter. Das gab es auch in so kleinen Händen.
Ja, diese ekligen Schleimhände, die man dann an die Wände geklatscht hat. So.
Exakt. Man dachte, die total praktisch sind, wenn man Dinge an sich ranziehen kann, aber es klappte nie.
Das war das Zeug, das meine Mutter mir verboten hat. So ein Scheiß kommt mir nicht ins Haus. Mhm. Ich habe es trotzdem gekauft, in der Schultasche, in der Büchse aufbewahrt und dann waren plötzlich meine ganzen Bücher klebrig. Das war nicht so gut.
Das war einmal eklig, genau diese Substanz, die sie A, an den Scheiben natürlich und auch an den Büchern, wenn man damit gespielt hat und danach was anderes angefasst hat, das war eklig, aber noch ekliger war es, wenn man damit irgendwie auf dem Küchentisch rumgedödelt hat und so ein paar Brotkrumen und Staub langsam reinkam und nach einer Weile waren die halt so zum Wegschmeißen.
Das ist so widerlich, ehrlich. Oh, das hast du wirklich gemacht. Oh.
Ich habe das nicht absichtlich gemacht, aber ich erinnere mich gerade einfach lebhaft daran, dass ich, und es wurde danach auch verboten. Es war in diesem Haus dann nicht mehr erlaubt, dass ich dieses Spielzeug habe. Und im Nachhinein und auch damals konnte ich das relativ gut nachvollziehen. Basti, hattest du auch ein verbotenes Spielzeug?
Ich versuche immer noch der Metapher zu folgen. Was hatte das jetzt mit Spielen
der Klumpen.
Zu tun?
Der Klumpen.
Der dreckige, ich so. Schmierige
Klumpen, den du bei dir zu Hause hattest. Der dreckige Geschmack der Allgemeinheit. Ja.
Und jetzt versuchen gerade Leute ernsthaft zu frühstücken und wir reden über schleimige Klumpen mit Krümeln drin. Hm, lecker, lecker.
Dann reden wir doch lieber über den schleimigen Klumpen, der da heißt Mind's Eye, ein Projekt, das ja schon für viele Schlagzeilen gesorgt hat und auch hier im Brunch schon Thema war. Ich frage einfach mal frei raus, Basti, kann man das inzwischen spielen? Ist das bugfrei und ist es besser als GTA 3 oder so gut wie GTA 5 oder ist es absoluter Schrott?
So viele Fragen gleichzeitig. Ja,
alles gleichzeitig und jetzt ein Satz.
Nein. Ich glaube, das beantwortet, glaube ich, alle Fragen in einem Rutsch. Weil nein, es ist nicht bugfrei. Nein, es ist, ist halt, also der Vergleich mit GTA 3 ist natürlich schwierig, ne? Aber zumindest modernere GTAs, nein, da hat es natürlich auch gar keinen, da hält es nicht mit. Ich war irgendwie neugierig. Ehrlich gesagt, ich recherchiere gerade auch ein bisschen zu Mind's Eye und deshalb dachte ich mir so, komm, ich muss mir das jetzt einfach mal auch wirklich selber anschauen. Und ich muss sagen, im ersten Moment war ich tatsächlich sogar überrascht, dass es alles ganz gut funktioniert hat, sich gut gespielt hat. Und ich war eigentlich relativ zufrieden, so die erste Stunde oder so, würde ich sagen.
Das ist schon lang, eine Stunde.
Ja, also ich finde, es ist schon, ne, gerade wenn man jetzt schaut, ich weiß gar nicht, wo der Metacritic-Score oder der Open-Critic-Score liegt, aber das ist ja so ein 30er-Titel oder sowas. Mhm. Ne? Und da denke ich mir bei einem 30er-Titel, okay, da kann ja gar nichts funktionieren. Und wenn man sich ein bisschen auf YouTube und, keine Ahnung, auf irgendwelchen Webseiten umschaut, da wird das Spiel am laufenden Band zerrissen. Und da wird jetzt natürlich viel schon mit Patches noch gearbeitet worden sein, aber das kann ich jetzt zumindest im jetzigen Stand nicht mehr ganz nachvollziehen, diese sehr niedrigen Bewertungen. Aber desto länger man spielt, desto mehr merkt man dann auch, okay, die Fassade bröckelt, sowohl was so die Bugs angeht, die sind jetzt selten dramatisch, sage ich mal, aber gerade wenn du in der Welt dann herumfährst, also dieses Mind's Eye ist ja so ein Science-Fiction-Setting, in dem ja ein bisschen ganz leicht an GTA angelehnt eben eine Story sich da entfaltet, die auch echt sehr schick inszeniert ist, wie ich finde. Also die Zwischensequenzen haben sie sich größtenteils nicht lumpen lassen. Das sieht schon echt ganz gut aus. Und in diesen Missionen, keine Ahnung, das Typische, man fährt von A nach B, man hat eine Verfolgungsjagd, man muss ein bisschen Gegner umpusten, dann gibt es noch ein paar Minigames. So, das ist das, was hauptsächlich inhaltlich im Spiel passiert. Und desto länger man eben dieser Story folgt, desto mehr merkt man so um einen rum, dass so die Welt auseinanderbricht. Also ich bin irgendwann auf so einer Autobahn lang gefahren und auf einer anderen Spur war ein Auto, auch ganz normal gefahren und plötzlich fährt das Auto irgendwie auf so eine Balustrade drauf und fällt einfach runter in so einen Canyon rechts neben der Autobahn, wo ich so war, hey,
das klingt doch aber episch. Das klingt ja großartig. Ja. Ich wollte schon immer mal, dass mehr Unfälle passieren auch den anderen Leuten wie in einem GTA.
Ja, aber es wirkte einfach auch nicht wie ein Unfall. Es wirkte sehr zielgerichtet. Also gut, vielleicht ist da jemand am Steuer eingeschlafen, man weiß es nicht. Ja. Aber solche Dinge, das passiert halt andauernd. Oder irgendwelche Autos, die sich auf der Straße querstellen und dann einfach nicht mehr weder nach vorn noch nach hinten fahren können.
Ja, oder das ist auch realistisch. Hast du schon mal selbstfahrende Autos gesehen, wenn die mal alle aufeinander losgefahren lassen werden?
Ehrlich gesagt nicht.
Also ich würde eher so an die Einparkmanöver von irgendwelchen Leuten in Großstädten denken, wenn man sowas erwähnt mit Autos mitten auf der Straße.
Nee, Basti, da müssen jetzt krassere Beispiele her. Ich möchte jetzt mal wirklich hören, was da so kaputt ist. Das klingt für mich alles noch viel zu normal. Nee,
also, Das, also rein backtechnisch kann ich da nicht viel mehr bis jetzt finden. Also das sind die hauptsächlichen Dinge, dass du in der Welt quasi immer wieder Dinge erlebst, die halt so, ich sag jetzt einfach mal, nicht passieren sollten, die ein bisschen die Illusion brechen. Keine Ahnung, NPCs können mit gewissen Situationen nicht umgehen und laufen gegen Wände, solche Geschichten.
Okay, oh, das klingt schon besser.
Das ist so wie ich bei der Arbeit. Mhm, okay.
Stell ich mir Gloria vor, wie sie gegen eine Wand läuft die ganze Zeit.
Genau, aber das ist sozusagen das, was an Bugs passiert, das Größte oder das Höchste der Gefühle. Also da haben sie wahrscheinlich sehr viel ausgebessert mittlerweile. Ein paar Videos habe ich mir auch angeguckt, wie das bei Release war, und da gab es auf jeden Fall deutlichere, gerade auch so grafischere Fehler. Und das geht aber mittlerweile echt klar. Das größere Problem ist tatsächlich eher das Spiel an sich, dass auch da im Kern spielerisch eigentlich an vielen Stellen gar nicht so verkehrt ist. Ich finde das Handling der Autos, das steuert sich echt gut. Ich bin ja jetzt eh nicht so der Rennspiel-Superfan, aber ich finde, ich habe die ganze Zeit die volle Kontrolle. Selbst sowas wie Handbremse in der Kurve und schönen Drift reinlegen, das geht super schnell von der Hand. Also da
klingt,
war ich
aber gar nicht so ungeil. Also finde ich jetzt eigentlich eher interessant als abschreckend.
Rein von der Steuerung. Ich komme leider gleich zu den negativen Aspekten. Aber die Steuerung ist da super. Genauso bei den Third-Person-Shootouts, die man da hat. So dieses sich in Deckung begeben, schnell hinter Deckung laufen und dann, wenn man in dem Moment dann eben in Deckung, also Kreis auf der PlayStation drückt, um sich hinter die Deckung zu bewegen, dann slidet er auch so stilecht hinter die Deckung und er trifft auch immer den richtigen Punkt. Also da, wo man sich quasi verstecken möchte, das versteht dann auch der Charakter. Also das funktioniert auch gut. Und ja, da hat erstmal alles gepasst, aber desto länger ich gespielt habe, desto mehr habe ich gemerkt, okay, das, was die da spielerisch aber versuchen in diesen Missionen und mit diesem Grundgerüst, das sie sich gebaut haben, ist entweder wahnsinnig langweilig oder es funktioniert halt gar nicht so richtig. Wenn es jetzt einfach nur das Fahren ist, das funktioniert irgendwie grundsätzlich gut, aber die meisten Missionen sind halt wirklich ein sehr dröges von A nach B fahren auf einer Wegstrecke, bei der halt eigentlich fast nichts passiert. Wenn man sich die Welt anschaut, das ist so eine, das ist eine Stadt, die Las Vegas nachempfunden ist, wie gesagt, Science-Fiction-Setting, aber da hast du halt wirklich einfach nur eine Wüste und in der Mitte ist eine Stadt. Und das bedeutet, sobald du aus der Stadt raus bist, ist es halt wahnsinnig langweilig, weil da einfach nichts ist, da ist einfach Wüste. Und dadurch schicken sie dich aber trotzdem immer hin und her.
Okay.
Was ich nicht verstehe. Und auch in der Missionsvielfalt letztendlich, da wird zwar immer ein bisschen was ausprobiert, mal ist es, dass du einen Verfolger abschütteln musst, mal bist du derjenige, der verfolgt. Manchmal gibt es auch so Shootouts. Aber ja,
klingt entweder, exakt nach GTA.
Ja, ja, voll. Also die bewegen sich da voll bei diesem Spektrum. Aber es funktioniert nicht so gut. Also entweder das Schießen beim Autofahren, da weiß ich nicht, ich musste die Mission, glaube ich, dreimal machen, weil die einfach vom Balancing nicht hingehauen hat.
Dann klingt auch nach GTA 3 tatsächlich.
Ja, genau, die alten GTA, das passt sogar noch. Dann diese Verfolgungsgeschichten, die sind halt einfach dröge. Also du hast halt einen gewissen Abstand, den du einhalten musst zu demjenigen, den du verfolgen musst, und dann machst du halt wieder genau das Gleiche wie die ganze Zeit. Du fährst von A nach B, nur halt mit ein bisschen sicherem Abstand zu dem, den du da verfolgst. Und dann hast du die Shootouts, die zwar von der Steuerung grundsätzlich ganz gut funktionieren, aber dann merkst du auch, ah ja, okay, das Trefferfeedback ist irgendwie gar nicht so richtig existent. Das Zielen, das fühlt sich irgendwie immer ein bisschen wackelig an. Dann merkst du auch noch, okay, die KI-Gegner sind auch noch saudumm. Also die laufen dir wirklich einfach blind vors Visier und warten darauf, dass du sie umnietest.
Auch
die haben keine Taktik. Ja.
Also, ja, es ist halt, ich mach so mal kurz Monologus halt Interruptus. Ja, also, wie findest du denn GTAs generell? Machen die Spaß?
Also was GTA, also gerade die GTA 3 ist jetzt ein schwieriger Vergleich, aber ja, wenn du dir die modernen GTAs anschaust, klar, da kann man auch kritisieren, also gerade was so die Shootout-Parts angeht, aber was ich da immer finde, dass sie recht einfallsreich mit dem, was sie haben, arbeiten, also dann sie schaffen eine gewisse Abwechslung in dem, was da passiert. Es ist nicht immer nur, ah ja, okay, da sind jetzt die 20 Gegner vor mir, die holt sich um, fertig ist. Sondern meistens gibt es irgendein cooles Setup, dann ist jetzt ein Banküberfall, dann hast du, du musst aber auch noch schnell dem Auto hinterher, aus dem Shootout ins Auto und da dann weitermachen oder keine Ahnung was. Sie überlegen sich halt immer irgendwas, was dieses Kernelement irgendwie aufwertet, auch wenn es vielleicht per se nicht perfekt ist. Und das fehlt hier bei Mainz. Sie versuchen es, aber sie wissen nicht wie. Und dadurch, dass sie irgendwie versuchen, Abwechslung reinzubringen, wird sogar meistens eher schlechter. War das eine befriedigende Antwort?
Ja, ich versuche das nach. Also ich kriege immer mehr das Gefühl, ich muss es auch selber zu spielen, um es einfach selbst zu
ja, tatsächlich.
Fühlen, was halt keinen Spaß daran macht, weil auch wie du jetzt drüber redest, und ich habe das auch bei vielen anderen schon so empfunden, wirkt es nicht so vollkommen dramatisch, wie du halt auch gesagt hast, die 30%. Also es wirkt halt so wie ein 60-70% langweiliges Ding. Wir haben davon schon zu viel gespielt und es ist nicht so ansatzweise so gut wie GTA 5 Ding. Also, ja, und das ist halt, genau das klingt das für mich nicht dramatisch. Da verstehe ich den Aufwand dahinter nicht, also den Aufschrei.
Ja. Ja, also ich glaube, da war halt leider das Erwartungsmanagement nicht gut. Also es wurde ja immer wieder der Leslie Benzies, der GTA-Producer, irgendwie vorn rangestellt und dann hieß es, ja, hier, das ist ja das große AAA-Spiel und das ist es halt letztendlich nicht. Also man
es wurde halt einfach extrem aufgeblasen. Also als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir auch so, oh, gibt es hier eine Alternative zu GTA 5? Klingt ja eigentlich geil. Und wenn man dann so mitkriegt, wie alle Leute darüber reden oder schreiben, dann ist es eher so ein bisschen ernüchternd. Aber vielleicht bleiben sie ja tatsächlich dran und machen noch was. Das wäre so ein typischer Titel, bei dem ich mir denke, er könnte vielleicht über längere Zeit noch was werden. Oder zumindestens mittelprächtig. Und das würde ja, wenn du mit Freunden zusammen Bock drauf hast, sowas zu spielen, eigentlich schon ausreichen.
Hat das Koop?
Nee, die arbeiten, soweit ich weiß, noch an der Multiplayer-Komponente, weil die Geschichte hinter Mainz Ei ist ja, dass es eigentlich ja nicht nur Mainz Ei gibt, sondern das Studio, die haben ja auch noch so einen Baukasten entwickelt, Everywhere hieß das. Was so ein bisschen wie Roblox ist tatsächlich, es verfolgt mich, nur ein bisschen, ja gerade grafisch ein bisschen geschliffener und da sollte ja quasi Mainz Ei so die Einstiegsdroge sein. Also das sollte zeigen, guck mal, das kannst du mit diesem Baukasten realisieren, was glaube ich vielleicht nicht ganz realistisch ist, weil ne, da gerade sowas wie die krassen Zwischensequenzen und auch das Missionsdesign, das ist schon sehr kleinteilig und ich glaube nicht, dass man das so eben gerade in einem Editor nachklöppeln kann, aber so war ein bisschen der Gedanke und dieses Bauelement, das haben sie letztendlich irgendwie in Mainz Ei dann doch vereint. Also es gibt nicht mehr dieses Everywhere so wirklich, also keine Ahnung, aber zumindest haben sie so das Bauelement jetzt mit in Mainz Ei reingeflanscht. Das gibt es allerdings nur in der PC-Version. Ich habe es jetzt an der Konsole gespielt. Und dann gibt es dann da eben die Möglichkeit, dass du einzelne Missionen baust quasi. Und das steckt da hier auch nochmal mit drin.
Das heißt, die Community soll eigentlich sowas wie den Heist-Modus aus GTA machen und bessere Missionen entwerfen. Gloria hat schon einen guten Punkt, wenn sie sagt, das wäre halt so ein Top-Kandidat, sowas wie No Man's Sky zu machen oder halt auch ein Cyberpunk 2077. Das war sicherlich nicht so kaputt wie jetzt das zu Beginn. Aber da wurde ja auch dran gefeilt und da ist gerade auch erst wieder noch ein Patch rausgekommen, wo sie jetzt einen Autopilot für die Autofahrten reingemacht haben und nochmal neue Autos und
ja, ein bisschen mehr Ausdauer, vielleicht mal ein paar neue Ideen oder so. Das könnte schon recht geil werden. Gerade wenn du dann Spaß mit Freunden, Freundinnen haben möchtest und der Multiplayer tatsächlich irgendwie funktionieren sollte. Das wäre für mich ein absoluter Kandidat für guck ihn dir in 2 Jahren an und schau mal, was da so passiert ist während der Zeit.
Bietet denn die Welt genügend? Basti, würdest du sagen, das lohnt sich da noch rein zu investieren? Die haben da genug gemacht, also würdest du dir wünschen, dass es noch so ein Erfolgsprojekt wird, allein basierend auf den Charakteren, die vielleicht in der Handlung sind oder der Stadt oder der Grafik-Engine, irgendwie sowas?
Also auf jeden Fall. Was man bei Mainz Ei sagen muss, ist, dass diese, sage ich mal, offene Welt, die es da gibt, die ist fake. Die ist quasi ähnlich wie bei diesen Mafia-Spielen. Das ist eine schöne Kulisse, eine schöne Fassade, aber du kannst nichts in der Welt machen. Also okay. Du kannst herumfahren und dir Dinge angucken, aber es gibt da nichts zu erleben, sozusagen. Deshalb, die Welt an sich bestimmt, da kann man was draus machen. Ich finde auch, was ich ja meinte, ne, die reinen Bausteine des Spiels, die funktionieren für mich eigentlich schon ganz gut. Und ich glaube, dass man das, genauso wie ihr gesagt habt, auch irgendwie noch zum guten Spiel machen kann. Ich habe nur hier ein bisschen die Befürchtung, dass das halt so krachend gescheitert ist, dass ich weiß nicht, ob da Leute irgendwie drauf warten oder das noch im Auge haben. Und da bin ich halt gespannt, ob das irgendwie aufgeht. Also, dass man daraus ein Spiel macht, wo Leute sagen, oh, das gucke ich mir jetzt noch mal an, das probiere ich mal aus, das spiele ich mit meinen Freunden, so das spüre ich gerade noch nicht so bei Mainz Ei.
Das könnte schwierig werden, weil GTA 6 kommt ja dann demnächst. Genau. Also das wird dann sicherlich das absolute Dickschiff sein, das die Leute anzieht. Ja, es würde mich natürlich auch anziehen, kein Thema. Da ist Mainz Ei jetzt gerade in einem richtig schlechten Zwischenzeitpunkt gestartet, weil man im Grunde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit was deutlich Besseres kriegen wird von Rockstar.
Ja, ja, aber auch mit einem ganz anderen Budget. Also ehrlich gesagt frage ich mich wieder die Erwartungshaltung. Haben wir da einen schlechten Job gemacht und nicht oft genug gesagt, das kann gar nicht so gut sein in GTA. Es hat halt nur ein Hundertstel des Budgets und ein Hundertstel der Erfahrung und der Leute, die da arbeiten. Ich sage jetzt nicht, dass meins dass das Studio dahinter super klein war oder Indie gewesen wäre, das sicherlich auch nicht. Aber niemand konnte das doch ernsthaft erwarten, dass das dabei rauskommt. Ich hatte ja, glaube ich, gesagt, hat halt für mich eher solche Vibes wie das Spiel Headhunter damals auf der Dreamcast, was auch so GTA-ig war, aber dann einen größeren Fokus auf das Motorradfahren in der Stadt hatte. Die Stadt war auch nur Kulisse und es ging halt primär darum, eine gute Handlung zu erzählen. Quasi, wenn sie wenigstens sowas gemacht hätten wie Eriksholm, wo halt auch die Handlung im Vordergrund steht und sich so oft ein Four-Trick-Pony irgendwie draus gemacht hätten, hätte wahrscheinlich sehr viel besser funktioniert, als sich da jetzt zu überlasten oder zu überladen.
Vielleicht wollten sie einfach zu viel. Sie hatten den Anspruch, hey, wir wollen irgendwann mal GTA richtig schön in den Vorgarten pinkeln, aber wenn man nicht dieselben Budgets hat, nicht dieselbe Menge an Leuten, vielleicht waren sie da einfach auch selber unrealistisch, haben zu viel geträumt.
Also ich glaube, eins der größten Probleme war bei diesem Projekt schon alleine, dass sie halt eben zusätzlich zu diesem, sag ich mal, GTA-wirkenden Spiel auch noch eben diesen Baukasten entwickelt haben. Also das sind ja zwei wahnsinnig große Projekte, die da gleichzeitig entstanden sind. Und ja, keine Ahnung, wenn man sich vielleicht nur auf Mainz eigentlich konzentriert hätte, wäre da vielleicht letztendlich auch das bessere Spiel bei rausgekommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich das mehr Leute angeschaut hätten, das wäre wahrscheinlich dann größer gewesen. Also das ist so ein bisschen meine bis jetzt noch sehr ferne Analyse von dem ganzen Ding.
Ja. Es gab ja keine Review-Keys.
Genau.
Wir müssten mal gucken. Vielleicht ist ja doch was in der Insert Moin Kasse, dass man sich die PC-Version und diesen Editor nochmal anschaut.
Ich würde es mir antun, ganz ehrlich. Einfach, weil es so interessant klingt.
Ja.
Ich will mir den Unfall anschauen.
Ja, der ja gar nicht so ein schlimmer Unfall tatsächlich ist. Also mir macht das tatsächlich auch immer ein bisschen Spaß. Also ich habe ja jetzt auch für meine anderen Recherchen dazu Gollum und The Day Before habe ich mir beide halt angeschaut. Und das war halt, da hast du gemerkt, okay, auch da waren Leute dabei, die Ambitionen hatten, die Bock hatten, die irgendwas Tolles machen wollten, aber es war einfach wirklich ganz weit weg davon, auch nur entfernt auf diesem Niveau mitspielen zu können. Und bei Mainz Eye hast du das halt eben nicht. Da merkst du, okay, der Grundstein, der Grundsatz ist da, eigentlich ein richtig gutes Spiel zu sein. Es ist, sag ich mal jetzt so, irgendwo zwischen Double A und Triple A und es hätte halt wirklich das Potenzial gehabt, wirklich richtig, richtig gut zu sein. Und das ist halt so das Faszinierende daran. Und daran dann zu beobachten, okay, wo ging es nicht weiter? Wo sind sie nicht weitergekommen? Eine Sache, die ich noch erwähnen muss zu dem Spiel an sich, es gibt immer wieder so Minispiele, die sie einstreuen. Und diese Minispiele, die sind wahnsinnig schlecht. Und da bin ich irgendwie super irritiert. Da gibt's einmal so eine Szene, wo du jemanden versuchst wiederzubeleben, was so ein bisschen wie so ein Rhythmusspiel ist. Du musst im richtigen Moment die Schultertasten drücken. Dann plötzlich musst du Mund zu Mund beatmen. Das machst du mit den beiden Analogsticks. Dann musst du so eine Form nachfahren. Und irgendwie ist das alles so komisch off. Also es wird so wenig erklärt. Und du bist aber gleich mittendrin im Spiel. Und obwohl das, sag ich mal, noch relativ simpel war, war ich da trotzdem im ersten Moment erstmal überfordert. Und erst im zweiten Anlauf habe ich dann verstanden, ah, okay, so funktioniert's. Und genauso, es gibt so ein Hacking-Minispiel, das habe ich bis heute nicht verstanden, was genau das Ziel ist, ob ich es geschafft habe oder ob ich es nicht geschafft habe, keine Ahnung. Also, und da sind ganz viele von solchen Sachen. Eine Mission, wo man strategisch irgendwelche Mechs platzieren muss. Ich habe gar keine Ahnung, ich wusste wirklich nicht, was ich da mache. Ich wusste auch nicht, woher die Gegner kommen und wie ich jetzt was verteidigen muss. Also kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Tower-Defense-Spiel. Man schaut so von oben auf so einen Platz und kann da halt die Max platzieren. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe, aber ich habe die Mission geschafft. Und das ist ganz oft so, du hast gar nicht so richtig das Gefühl für das, was du da eigentlich erledigen sollst. Und das ist, glaube ich, auch noch so ein großes Problem von Mainz Eye. Soweit bin ich jetzt noch nicht. Ich habe, glaube ich, 4, 5 von diesen Minispielen bis jetzt gehabt. Aber die funktionieren halt gar nicht. Und da frage ich mich halt auch, gerade bei so einem durchaus erfahrenen Team, wie es halt zu so einem Spiel kommen kann. Also das muss im Playtesting doch eigentlich irgendwo aufgefallen sein, dass man da vielleicht ein bisschen mehr erklären muss oder dass das nicht gut visualisiert ist.
Vielleicht waren sie auch einfach zu sehr in ihrer Blase, um zu realisieren, dass andere Leute eventuell so ein kleines Tutorial brauchen könnten. Das merke ich ganz, ganz oft bei Spielen, dass so kleine Elemente, die dann jemanden ohne Erklärung erstmal richtig verwirren, durch ein Tutorial komplett aufgewertet werden könnten, aber man macht keins. Von wegen, hey, jetzt seid ihr schon im Spiel, jetzt beißt euch halt durch. Nein, Leute möchten gerne Erklärungen, bitte. Das ist eine Sache, die viele, viele Publisher und Entwicklerteams komplett vernachlässigen. Ich finde das so schlimm.
Es kommt
also optional an, also gerne. Ich bin ja jemand, der Tutorial nach Tutorial nach Tutorial hasst, weil sie immer den Spielfluss komplett unterbrechen. Das, so darf es halt dann auch nicht sein. Das ist
ja
auch,
klar, natürlich optional. Ne? Wenn du jemand bist, der sich selber durchbeißen will, go for it. Aber es gibt genügend Leute, die möchten eine Erklärung haben. Vor allem, wenn du dann in diesem Spiel drin stehst und dir das überhaupt nichts als Hinweis gibt, was du jetzt tun sollst. Ich meine, Basti meinte gerade ja von wegen, hey, ich habe die Mission zwar geschafft, aber ich habe keine Ahnung, wie es passiert ist. Das ist so, nee, da ist dann definitiv zu wenig Erklärung da.
Das ist jetzt sind wir ganz tief abgebogen in die Welt von Spieldesign. Ich erinnere mich gerade an 1000 Dokumentationen, wo ich japanische Game Developer der ersten Stunden höre und sage, irgendwie ein Spiel, das ein Tutorial braucht, ist sowieso schon mal kein gutes Spiel. Gameplay muss sich von selbst erklären, so wie Tetris oder ein Pac-Man oder halt diese ersten Dinge. Es ist super spannend. Und ja, es geht natürlich auch auf der anderen Seite nicht. Selbst ein Dark Souls braucht die blöden Splash-Screens, wo dir irgendwas nochmal erklärt wird, wie das funktioniert, wenn du es das erstmal siehst. Und wenn du es einfach wegklickst, dann hast du dich selbst in ein dunkles Loch begeben.
Ja, ich glaube, es gibt da halt zwei Ansätze. Ne? Entweder das, was du da machen sollst, ist visuell so klar, dass du es dir selbst beibringen kannst und es macht Spaß, es dabei zu lernen. Das ist Variante 1, die ich auch immer bevorzuge. Oder aber es ist halt nicht so leicht durchschaubar und dann brauchst du halt eben diese Texttafel, die ich auch ein bisschen, ist immer so ein Showstopper, aber manchmal geht es halt nicht anders. Also schlechtes Beispiel sind meistens JRPGs, die wirklich immer frontloaded, die, weiß ich nicht, 50 Texttafeln erstmal in den Kopf knallen. Ach ja, steuern tust du übrigens mit dem linken Stick und gehst so geradeaus. Das ist Quatsch. Aber genau, gerade in so einer Situation jetzt wie bei Mind's Eye, wo du halt plötzlich so ein Minispiel vorgesetzt bekommst und du bist so, ha, du hast zwar meistens so eingeblendet, über welche Tasten du das steuerst, aber was genau das Ziel ist, was du machen sollst, das fehlt dann ganz oft. Ja.
War bei GTA ganz oft auch ganz schlecht. Also ich erinnere mich das erste Mal irgendwie GTA 4, da waren dann ja auch diese vielen Aktivitäten, die man mit den Damen machen konnte, wenn man ausgegangen ist, Bowling und so. Boah, da habe ich einen Krampf gekriegt. Ich finde das Bowling, und es ist am Ende gar nicht so kacke, wenn man das einmal kapiert hat, aber allein schon, dass man da hingeht und dann diese Texttafel kommt und dann waren die auch immer so lange eingeblendet, bis sie sich automatisch ausgeblendet hatten. Man konnte die nicht irgendwie schneller machen. Oh, das war absolute Hassmomente für mich. Und das ist ja trotzdem schon das Studio gewesen, was die Multimillionen-Dollar-Dinger gehabt hatten. Also, und aber die haben die gleichen Fehler gemacht. Aber man darf auch nicht
vergessen, dass wir jetzt über eine andere Zeit sprechen. Ne? Ja, also klar. Auch den GTA 4 hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und die Spieleentwicklung hat sich weiterentwickelt. Deshalb ist der Vergleich schwierig. Ja, und klar, auch ein Leslie Benzies hat ja in GTA 4 mitgewirkt. Aber da sollte sich mittlerweile halt ein bisschen was getan haben.
Es ist und bleibt ein spannendes Projekt, das meins. Wir werden das weiter im Auge behalten. Basti, spiel's durch. Ich kaufe mir die PC-Version. Oder machen wir noch eine große Episode für SupporterInnen?
Oh ja.
So alle schwebt es mir gerade vor.
Dann sitze ich da und mache den Chaos-Touristen und höre euch beim Reden zu.
Nee, aber schreibt uns gerne mal auf dem Discord oder auf dem Wege der E-Mail, wie ihr auch immer ihr das gerne möchtet, oder direkt unter den Supporter-Sachen bei Patreon oder Steady, ob euch so eine Episode interessieren würde. Dann halte ich das durchaus für realistisch, wo wir jetzt schon so ein Viertel drinstecken, dass wir das umsetzen. Gloria, du hast dich einen DLC gewidmet, und zwar zum guten Two-Point Museum.
Jetzt sind wir dabei, Museen zu bauen. Dazu gibt es übrigens hier bei Insert Moin eine wunderschöne Folge von Manu und Anne, die sich das schon zu Release angeguckt haben. Ich habe es damals für GameStar getestet und war natürlich super neugierig darauf, wie das erste DLC zu Two-Point Museum ausschauen würde. Mal abgesehen davon, ich habe es fast durchgespielt, ich habe fast alle Erfolge, ich brauchte dringend Futter. Insofern kam das gerade recht. Der DLC heißt Fantasy Finds und wie ihr euch denken könnt, hat es mit Fantasy zu tun. Im Grunde so eine kleine Persiflage auf alle, die Rollenspiele echt sehr gerne mögen, denn es ist so ein bisschen aufgebaut wie so die Reise durch die Welt von Mittelerde. Du hast da so eine kleine Rollenspielgruppe, also die Experten, die eigentlich das Wissen über die verschiedenen Exponate haben sollten, also unsere kleinen Indiana-Jones-Verschnitte, die Professoren, die müssen verschiedenen Klassen angehören, also Zauberer, Barbar und so weiter, und ziehen dann aus, um an den verschiedenen Ausgrabungsstätten Fantasy-Sachen auszubuddeln. Und da sind einige sehr, sehr witzige Sachen dabei. Also zum Beispiel eine sehr, sehr hungrige Truhe, die aussieht wie so eine Schatztruhe, die Leute aber verschluckt, wenn sie das Ding angucken. Und die kriegen dann so einen kleinen gute Laune oder schlechte Laune Buff, je nachdem, wie gut die Truhe an dem Tag drauf war. Und wer das kennt, bei Dungeons & Dragons gibt es natürlich die Mimik-Truhen, die dann auch sehr hungrig sein können, zum Beispiel.
Und die W20-Würfel erkenne ich hier in ein paar GIFs. Das sieht ja schon mal sehr, sehr stimmig aus.
Das habe ich leider noch nicht gefunden. Ich fürchte mal, da muss ich noch ein bisschen mehr Zeit investieren, denn natürlich ist es wie bei allen verschiedenen Museen in Two Point Museum. Man fängt natürlich immer an, die jeweils themenspezifische Karte abzuackern, die verschiedenen Ausgrabungsstätten anzuschauen. Aber man muss gleichzeitig eben auch seine Experten ausbilden, um höherwertige Sachen angucken zu können, um neue Ausgrabungsstätten freizuschalten. Und das dauert natürlich eine ganze Weile, denn die Experten lernen nicht nur dadurch, dass sie immer wieder die Exponate abstauben oder Leuten Führungen dazu geben. Nein, ich muss sie regelmäßig auf Expeditionen schicken. Das kostet Geld. Das Geld muss man erstmal verdienen und so weiter. Also der typische Loop bei Aufbauspielen ist hier ganz stark drin. Aber er macht auch mega viel Spaß. Also ich habe gestern ein neues Museum angefangen, denn sie haben vor einiger Zeit einen kleinen Inhaltspatch rausgehauen. Da kam dann eine neue Location dazu. Also man hat ursprünglich bei Two Point Museum 5 verschiedene Museen, die man aus- und aufbauen kann. Jetzt gibt es ein 6. auf einer eisigen Gipfelspitze, wo alle Besucher des Museums erstmal nur Yetis sind, die gerne wissen möchten, was es so auf der Welt sonst noch zu sehen gibt. Und dieses Museum hat kein Funding. Also ich muss mir erstmal auf Kredit alles finanzieren, den Kredit abarbeiten und dann natürlich Leute zu Expeditionen ausschicken, die ganz schön teuer werden können. Also man hat doch einiges zu tun. Der Start ist nicht ganz so smooth und bequem wie bei den anderen Museen. Aber wenn man, wie ich, das Spiel schon durch hat, macht das natürlich auch Laune. Das ist eine schöne Herausforderung, wenn man da wirklich um jeden Euro im Grunde ringen muss. Ich habe gestern Abend wirklich viel Spaß gehabt. Ich habe auch viel länger gespielt, als ich eigentlich wollte. Es funktioniert, es catcht einen, wenn man das Spiel mag. Also ich kann es im Grunde allen nur empfehlen, die mal Bock auf ein witziges, neues Thema haben. Dieses Fantasy Finds ist wirklich gut gemacht.
Und kostet das extra oder ist das ein freier DLC?
Der kostet extra momentan für 7,19 € auf Steam. Vollpreisig würde er 7,99 € kosten, aber das ist so der typische Startpreis. Es ist gerade erschienen, ihr kriegt es ein bisschen billiger, viel Spaß.
Ist es für dich so eine Erweiterung, die vielleicht neue Spieler anlockt, dahingehend, dass man sich direkt auch auf diesen Inhalt stürzen kann? Also für mich klingt das jetzt zum Beispiel sehr viel spannender, mich mit den Fantasy-Finds auseinanderzusetzen und das direkt dann bei meinem ersten Anspielen zu machen, als das Standardspiel zu starten und es darüber erst alles kennenzulernen. Oder ist das wirklich eher was für Leute, die viel Zeit schon mit Two Point Museum verbracht haben?
Naja, der Loop ist im Grunde bei allen unterschiedlichen Themen gleich. Also du hast erstmal deinen ersten Experten, schickst ihn auf eine pisselige Ausgrabungsstätte hin, wo man noch nicht so viel den coolen Stuff findet und entwickelt das dann nach und nach. Also rein theoretisch wäre das auch machbar für Leute, die das Spiel gerade erst angefangen haben. Der einzige Nachteil ist, dass es für dieses Fantasy Finds noch kein eigenes Museum gibt. Das heißt, du brauchst zuerst eins der anderen Museen, um dieses Thema dann zu integrieren. Aber das kann man rein theoretisch auch schon beim ersten Museum machen, wenn man das möchte.
Verstehe es. Also nur ein Sub-Exponat.
Es ist einfach ein extra Themenbereich, den du dir auch erschließen musst, wie alle anderen auch. Nur eben ohne die Museumsstory, die es dazu gibt. Weil bei allen anderen Themenbereichen gibt es ja immer ein Museum, mit dem man diesen Themenbereich langsam und sicher erschließt. Und das gibt's jetzt bei Fantasy Finds nicht. Aber meine Güte, die meisten Leute, die das jetzt kaufen werden, gehe ich mal stark davon aus, haben sich das Grundspiel eh schon gekauft, ihre Museen zu einem bestimmten Punkt ausgebaut und dann ist es absolut kein Thema mehr, weil ein funktionierendes Museum versorgt dich mit ausreichend Geld, um diese immer wiederkehrenden Missionen zu machen.
Was mich noch ein bisschen interessieren würde, also ich habe damals nur Two Point Hospital ein bisschen gespielt, weil ich ein ganz großer Fan von Theme Hospital war, mhm, und ich mich da richtig drauf gefreut habe. Und das hat mich auch richtig gut eingelullt. Also ich habe richtig gemerkt, oh Gott, ich möchte nichts anderes spielen, ich möchte die ganze Zeit nur irgendwelche Krankenhäuser bauen. Aber ich habe dann gemerkt mit den nachfolgenden Teilen, dass ich immer wieder so war, oh, das sieht alles super total charmant aus, aber ich habe nicht so richtig verstanden, was die jetzt neu machen. Und jetzt scheinst du ja die Two-Point-Museum-Super-Expertin zu sein. Ist das denn spielerisch, also du hast es ja eigentlich schon ein bisschen gespoilt, aber steckt da irgendwas drin, weshalb ich, der vielleicht Two-Point-Hospital satt ist, jetzt in Two-Point-Museum oder eben Fantasy-Finds reinspielen sollte?
Two-Point-Museum macht etwas neu, was die beiden anderen Spiele nicht hatten. Also du bist nicht so krass abhängig von irgendwelchen Räumen. Bei Two-Point-Hospital und Two-Point-Campus ist es ja so, wenn du ein bestimmtes Thema durcharbeitest, also eine bestimmte Form von Krankheit oder eine bestimmte Form von Studentenausbildung, dann musst du die passenden Räume mit der entsprechenden Einrichtung bauen. Du musst dafür sorgen, dass die Leute sich da richtig hinbewegen, dass die Räume durchgehend gut belegt sind und so weiter. Also dieses Mikromanagement ist da doch sehr wichtig. Bei Two Point Museum ist dieses Prinzip aufgebrochen. Das heißt, du baust dann zwar noch so Räume fürs Personal oder Klos oder ein Museumsshop, wo du Souvenirs bauen kannst, aber alles andere, alle Exponate, alle Deko, die man so hat, kannst du, je wie du es möchtest, einfach in dieses große Gebäude des Museums reinsetzen. Mhm. Und kannst dann natürlich viel kreativer das Museum gestalten. Und natürlich auch, wenn du Bock drauf hast, keine Ahnung, die lustigen Aquarien neben deine Urzeitexponate setzen, kannst du machen, ist scheißegal. Du brauchst nur genügend Leute, die sich darum kümmern, dass diese Exponate dann auch gut aussehen, weil die verstauben nach einer gewissen Zeit oder gehen halt kaputt, wenn man sich um die Fische nicht kümmert. Mhm. Okay, man hat halt mehr Kreativität bei der ganzen Sache.
Freiheit. Mhm. Okay. Aber rein spielmechanisch ist es ja dann trotzdem ähnlich. Also du willst
ein gewisses
Bedürfnis befriedigen und ob du das jetzt dafür einen Raum baust oder dir irgendwas da hinstellst in den Raum, okay. Ja.
Genial finde ich ja immer, wie sie diese ursprüngliche Vision oder diesen Stil, den Peter Molyneux ja irgendwie miterdacht hat damals, so gelungen umsetzen. Also ich finde, die Animationen gehen genau in die Richtung, so sieht eigentlich ein Spiel aus, wie ich es mir heutzutage von einem Peter Molyneux auch gewünscht hätte, dass er sich mal auf sowas beschränkt und das dann nochmal genial ausarbeitet und einfach bis zum Ende polished. Also ich finde Two Point Hospital, da kann ich wenig kritisieren, bis auf das, lustigerweise, wie du es jetzt auch gesagt hast, Gloria, dass man halt immer diese Räume ziehen muss, was auf Dauer einfach ein bisschen müßig wird. Aber auch nur, weil man es schon ewig lang gemacht hat, weil das Spiel einem so lange Freude gebracht hat. Also ich kann da echt fast gar nichts dran kritisieren. Two Point Campus habe ich nicht genug gespielt, aber es sind beide Spiele, wo ich wüsste, wenn ich jetzt lange dem Hobby mal irgendwie eine Pause geben würde, das sind so zwei der Titel, da könnte ich einfach Bock drauf haben und es wären garantierte Spaßbringer. Ne?
Also, mich beschäftigt das wirklich sehr, sehr lange. Also ich habe für das Hauptspiel unendlich viele Stunden rausgebraten. Das sind über 150, die schon daran gespielt habe. Aber ich muss gestehen, ich gehöre auch zu den Leuten, die dann wirklich optimieren. Ich mache dann das perfekte Museum mit der perfekten Wunscherfüllung.
Mit Min-Maxing arbeitest du, Gloria? So hätte ich dich ja gar nicht eingeschätzt.
Und dann muss es auch perfekt aussehen, dann muss es schön sein, dann muss es dekoriert sein und so weiter. Also
du spielst es also so simsig.
Nein, nicht so ganz. Ich möchte einfach, dass diese schönen Exponate, die auch teilweise unglaublich witzig sind, denen man sehr gut zugucken kann, wie sie mit den Besuchenden da irgendwo interagieren, ich möchte da einfach einen schönen Rahmen dafür haben. Ich möchte ein Museum haben, das wirklich ein Erlebnis ist, das eine Geschichte erzählt. Und ich gehe da ran wie so ein Rollenspieler im Grunde. Ich erschaffe das Museum, das ich selber gerne mal sehen würde.
Was war das schönste Museum, das du mal in echt besucht hast? Geh auch die Frage an Basti gerne.
Oh Gott.
Eins der interessantesten war tatsächlich das Stadtmuseum von Lissabon, weil es da relativ viele Story-Elemente gibt, die sich mit der Geschichte der Stadt befassen. Da hast du dann halt wirklich so ein bisschen Multimedia-Beschallung. Und das haben sie sehr, sehr gut miteinander gemerged. Also Ausstellungsstücke mit ein bisschen Interaktion, mit ein bisschen Filmen, mit ein bisschen, du kannst das einfach nur angucken und da eine Weile drin sitzen und so weiter. Das ist wirklich ein schönes Museum und kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr in Lissabon seid, geht da mal hin. Das gibt einen schönen Abriss über die Stadtgeschichte. Danach weiß man definitiv um einiges mehr.
Mhm. Basti?
Oh, müsste ich gerade passen, um ehrlich zu sein.
Lange nicht im Museum gewesen.
Ja, tatsächlich.
Ja, also ich würde auch fast blanken und ihnen irgendwas sagen wie der Dino-Park.
Ja, ich könnte euch noch eine Menge Museen erzählen, denn im Urlaub gehe ich sehr gerne in Museen.
Genau, da wollte ich auch gerade quasi zu hinleiten, da wir ja jetzt durch die Kinder auch gerade durch Großbritannien getourt sind und da waren wir in London und haben das Natural History Museum angeguckt und lustigerweise hatte ich jetzt direkt daran denken müssen, als ich den Packshot oder den Werbeshot hier gesehen habe zu Two Point Museum, also zum Grundspiel, das ist tatsächlich nachempfunden dem Natural History Museum aus London. Das ist genau die gleiche Architektur. Also es sieht total so gotische Bögen und all das richtig krass, monumental, tolle Steinbautreppen und alles. Und dann dieser riesige Dino, der jetzt da an der Decke hängt im Original. Aber da ist jetzt halt der Tyrannosaurus. Ich glaube, das ist ja auch das, was hier, wo der Zoolander-Typ mitgespielt hat in diesem Museumsfilm. Nachts im Museum oder wie das, Museum, wie das heißt.
Mit Ben Stiller.
Genau, das ist glaube ich in New York, wo das steht. Die sind relativ ähnlich vom Aufbau her, aber das sind so auch, das war das mit Abstand beeindruckendste Museum. Und das Geilste ist, der Eintritt ist frei. Ne? Das ist einfach so cool in Großbritannien, dass diese Dinger halt nichts kosten. Du musst dich halt nur in die Schlange stellen und Zeit mitbringen und am besten eine Reservierung haben. Großartiges Museum. Absolut perfekt durchdesignt.
Tja, Leute, wir erfüllen hier unseren Bildungsauftrag. Wow.
weiß ich nicht, ob ich den jetzt weiter erfülle. Ich hatte eine recht leere Woche, war irgendwie immer auf der Suche nach dem nächsten großen Ding vor Donkey Kong Bonanza für mich und habe durch das Spiel Mecha Break, zu dem wir ja auch einen Podcast gemacht haben, Manu und ich, was so ein Multiplayer-Mech-Baller-Game ist, Free-to-Play, auf PC erschienen ist, so immer noch so Bock auf Mechs. Und ich erinnerte mich, ich habe Armored Core 6 nicht gebührend gespielt, als es rauskam, nur so 5-6 Stunden und fand es auch super, hab's aber zur Seite gelegt, weil es dann zu komplex war und 1000 andere Sachen noch waren. Und ich wusste aber, das ist aber für mich super, ich will dahin zurück. Aber dann kam ich irgendwie in den Modus, aber das ist vielleicht nicht genug, guck dir doch nochmal, Basti, du hattest das ja ähnlich mit Onimusha letzte Woche, guck dir doch erstmal an, wo das alles herkommt. Bau es doch von null auf. Und in diesem PlayStation Online Subscription Service ist Armored Core 1 auch enthalten. Beziehungsweise auch der dritte Teil auf der PlayStation 1. Die haben ja immer so Substacks, nenne ich das mal. Also die starten immer auf einer neuen Plattform. Armored Core startete auf der PlayStation 1 und dann kamen noch zwei Standalone-Games, die das Ganze ein bisschen refined haben, aber eigentlich genauso sind wie Armored Core 1 mit der Technik. Und dann kam Armored Core 2 auf der PlayStation 2, Armored Core 3 auf der PlayStation 3. Später wurde das jetzt unterbrochen. Ihr wisst ja, es gibt keine PlayStation 6. Aber wir sind schon bei Armored Core 6 auf der PlayStation 4. Anyways, das Armored Core 1, um da mal kurz rüber zu sprechen, steuert sich wie aus der Hölle. Das okay. Ist noch Digitalkreuz only, aber in einem 3D-Spiel ohne Analogsticks. Also der erste PlayStation-Controller hatte ja nur Digitalkreuz und die 4 Face-Buttons und die 4 Shoulder-Buttons. Das bedeutet, man guckte sich da um, indem man tanksteuerungsmäßig Digitalkreuz nach vorne gelaufen ist, wie in Resident Evil. Links, rechts hat er nach links, rechts geschwenkt. Wenn du strafen wolltest, hast du L1 und R1 benutzt und R2 und L2 sind da zum Hoch- und Runtergucken.
Okay, oh, das klingt so ein bisschen schmerzhaft für die Daumen irgendwann.
Super starkelig, gerade das ist halt ein Spiel, da musst du oder wurdest du darauf trainiert, dass du Zeigefinger und Mittelfinger alle permanent oben hast. Das ist ein Skill, manche eignen sich den an, manche kriegen das nie hin und haben halt immer nur die Zeigefinger oben und dann wird's aber halt schwer, wenn du Sachen gleichzeitig idealerweise drücken solltest. Dazu eine Framerate irgendwo um die 20 FPS, ein Look, der wirklich extrem simpel ist und ich habe mich schwer getan. Also spielt sich natürlich war das schon optimiert, dass man das so spielen kann. Das hat einen riesigen Reticle, also so ein Auto-Aim-Kasten, der fast den ganzen Bildschirm einnimmt. Das heißt, du musst eh nur grob zielen. Der Auto-Aim macht dann den Rest. Aber gerade in den späteren Levels, so ab der vierten, fünften Mission, die man da annimmt, wird es halt schon so, dass du nach oben und unten aimen musst und eine der späteren Missionen ist dann sogar eine Jump-and-Run-Passage, nur in so einem Schacht nach oben. Also irgendwie ist es schon man merkt, das haben die Dark Souls-Leute gemacht. Also die haben überhaupt kein Problem damit, den Spieler vor wirkliche Herausforderungen zu stellen und sich durchquälen zu müssen. Aber ich mag sowas, ja, warum auch immer. Wer weiß, was daran schuld ist, aber ich habe mich da durchgequält und hatte zwischendurch auch den Spielspaß gesehen. Ich mochte nach wie vor das Mech-Design sehr gerne. Ich finde geil, wie man die Mechs wie in so einem Baukasten zusammenbauen kann. Aber da muss man aus heutiger Sicht sagen, da gibt es halt 5 Milliarden andere Spiele, die das besser machen. Zum Beispiel Mecha Break, was auch nichts kostet und super geil aussieht. Weswegen ich jetzt meine Reise da abgebrochen habe, als ich danach recherchiert habe und gesehen habe, Armored Core 2 und 3 sind eigentlich genau das gleiche mit nur besserer Technik und besserer Bildrate. Also ich glaube, man ist, um das Ganze hier als Service anzubieten, man ist schon mit Armored Core 6 eigentlich sehr gut bedient, wenn man einfach damit einsteigt. Ihr müsst nicht das Gleiche machen wie ich. Selbstverständlich, das wussten auch viele vorher. Aber es ist immer vielleicht ja doch ganz schön, das nochmal aus erster Hand zu erfahren und von jemandem, der zurückgegangen ist. Und eigentlich, ne, das kann ja auch anders laufen. Ich erinnere mich zurück an meine Densha The Go-Zeit, die ja letztes Jahr begonnen hat mit den Zoo-Controllern. Und da gibt es ja auch eine moderne PlayStation 4-Episode. Ich finde, das ist nicht das beste Spiel insgesamt. Da gefallen mir diese ersten PlayStation-Spiele, gerade PlayStation 1 und 2, mit den Landstrecken so und so viel besser. Das macht viel, viel, viel mehr Spaß. Also die spiele ich auch aus heutiger Sicht viel, viel lieber, weil nur das in Tokio rumgegurke ist für mich nichts in dem modernen Teil. Auch wenn das super polished ist und sich am flüssigsten spielt und die meisten Challenges hat und natürlich die schönste Grafik und die schönsten Soundeffekte und den realistischsten Ansatz. Ich habe mehr Spaß in Densha The Go 1, 2 und 3 oder Professional besser gesagt. Und so bin ich halt irgendwie darauf geprägt, immer noch zu gucken, ja, aber vielleicht war ja doch früher irgendwas besser. Aber bei Armored Core muss ich sagen, nee, da ist wirklich in den alten Teilen definitiv nichts besser als im sechsten Teil. Spielt den sechsten Teil.
Also Too Long Didn't Read, du stehst auf Schmerz, ja?
Ja, irgendwie schon, ne? Aber auch schönen Schmerz. Das ist für mich wie Archäologie. Ich glaube, ich grab solche Sachen dann auch immer gerne wieder auf und ich muss das einfach alles selber erleben, um eine native Reaktion zu haben auf das Ganze. Also auf die Klassiker. Mir reicht es ja auch immer nicht aus mit der Emulation, wenn dann irgendwie die Soundeffekte zu spät kommen oder Input-Lag ist. Und das muss schon so sein, wie es erdacht war. Auch auf dem Fernseher. Also ich habe dann diese PlayStation-Version, ich habe das ja gesagt, von Armored Core 1, die ich da gespielt habe, die habe ich eine Mission gespielt und dann war mir die Emulation schon wieder nicht gut genug. Dann habe ich Wege benutzt, um Armored Core auf Original-Hardware zu spielen und auf dem CRT. Da sah es dann auch komischerweise direkt nicht mehr so scheiß aus, weil es halt dafür erdacht war. Dann sahen die Pixel nicht mehr so störend und Filter funktionieren für mich da auch nicht. Ich bin Puralist ist das nicht, wie sagt man?
Purist. Wie kommst du auf Puralist? Also das ist auch ein interessantes
Wort. Ich war bei Puralist irgendwie hängen geblieben im Kopf.
Ja, ach, wie schön, dass du dir den Schmerz antust, dann muss ich das nicht.
Ja, ich weiß halt von der Steuerung bei Armored Core und war halt so, nee, das hätte ich mir auch einfach, also nee, da schaue ich mir ein Video an und das reicht mir. Oder ich höre mir an, wie Michi im Podcast darüber redet. Aber das, nee, yep. Also da hört es bei mir auf. Also ich bin auch neugierig, was so die Ursprünge angeht. Gerade ja letztens nochmal mit GTA 3 und jetzt auch Unimusha und so, aber es hat eine Grenze. Und gerade wenn es halt steuerungstechnisch nicht mehr funktioniert und nee. Das kann ich nicht, da kann ich mich nicht mehr durchbeißen.
Es kann halt so und so ausgehen. Ein anderes Beispiel wäre Kingsfield, was ja eher noch so als der Dark Souls-Vorgänger, Demon's Souls-Vorgänger gehandelt wird. Rollenspiel, Ego-Perspektive, auch von From Software. Und als ich die nachgeholt habe für die Retrospektive, die ich damals für Golem.de gemacht habe, das hat mich komplett umgehauen. Das fand ich so genial, das war so perfekt, das war auch knüppelhart, aber da, und die Steuerung auch absolute Hölle und Framerate-Scheiße, aber das hat richtig geil Spaß gemacht. Ich finde gerade Kingsfield 1, wenn man da eine gewisse Schwelle überwindet, dann ist das wie so ein Dungeon-Crawler so geil wie ein Ultima Underworld auch, das heutzutage noch ist. Wenn du da vollkommen abtauchst, und dann siehst du auf einmal, wie genial das alles ist und wo da die Grundlagen gelegt wurden und was aber trotzdem super gut funktioniert, also für Dark Souls jetzt im Vergleich, Das hat mich extrem fasziniert und das ist hier bei Armored Core leider aber gar nicht gekommen. Das ist einfach nur eine super simple Kack-Version von Armored Core 6.
Das Schade. Ist auch so ein schönes Fazit. Ich meine, stell dir vor, du schreibst das mal unter den Test drunter. Super simple Kack-Version.
Ich finde, es fehlt sowieso immer so ein permanenter Kompass von Klassikern, die aus der heutigen Sicht immer drauf sind. Also einfach, welche Klassiker lohnen sich denn wirklich noch heute nachzuholen? Wo sind die Sachen, die man immer gespielt haben müsste oder sollte? So ein Half-Life 1 wird halt nicht schlechter. Half-Life 2 auch nicht. Die sollte man auch, wenn man heute ins Hobby kommt, definitiv nachholen. Ja, ein Halo 1 wird schon schwieriger. Spiel lieber Destiny.
Dafür bräuchte es jemanden, der wesentlich jünger ist als wir, der ohne Vorkenntnis in die Spiele reinschaut und der sagt dir dann, ob das wirklich so ist, ob das immer
stehende. Ach komm, ein Half-Life, never ever findet das jemand scheiße.
Ich finde das auch, aber ich glaube trotzdem, dass so aus heutiger Spielgewohnheit es schon auch Leute gibt, die da abprallen und sagen, ah nee, das kann ich heute nicht mehr.
Ja, dafür gibt es dann diese Raytracing-Updates, damit die dranbleiben. Ja, so ein bisschen Bonbon immer zwischendurch.
Also sowas wie Loom, das würden Spiele heutzutage erstmal angucken und sagen so, oh, was für eine scheiß Grafik. Aber das
Loom war immer scheiße.
Nein, das war überhaupt nicht scheiße, das war toll.
Doch, nein.
Nein, das war Loom ein super Spiel, immer, komm.
Bis auf der Soundtrack und die Atmosphäre war Loom immer beschissen. Allein
nein,
die Steuerung
überhaupt
und alles.
Nicht. Das war super, ich habe das so geliebt, echt.
Ich habe es bis heute nicht durchgespielt. Ich habe mir, glaube ich, das Ende mal angeguckt, habe ich aber auch schon wieder vergessen. Oh, ich habe bei Loom, dieser Anfang mit der, also das habe ich zu früh gespielt für meinen Intellekt damals. Also da saß ich irgendwie als Achtjähriger davor und wusste nichts und das war ja auch, glaube ich, nur auf Englisch.
Sowas spielt man mit 15 oder so, dann kriegst du das wenigstens richtig rein. Das war so ein zauberhaftes Spiel.
Also ich notiere die nächste Retrospektive. Loom haben wir auch schon im Kasten der Planung und um das zu feiern, spielen wir jetzt die Musik des Morgens ab. Wir feiern gemeinsam mit Fast Fusion, so heißt das Spiel, Basti, ne?
Richtig.
Auf der Switch 2. Viel Spaß damit, bis gleich in den News. Willkommen zurück. Wir sind bei den News und fangen direkt mit Valve an, wo wir gerade über Half-Life gesprochen haben. Basti, was ist denn da mit den Payments los?
Ja, mit den Payments so indirekt, oder? Also vor allen Dingen werden jetzt nach und nach Spiele mit, ja, sag ich mal, fragwürdigen Inhalten von Steam gelöscht, gesperrt, wie auch immer.
Da muss ich gleich mal dazwischen grätschen. Incest ist nicht zwingend fragwürdig. Es sind einfach nur Themen, die diesen Kreditkarten Abwicklungsunternehmen nicht passen. Das ist ja wieder so ein
Gloria springt sofort auf.
Ja,
Incest ist nicht tragwürdig.
Ja, ich werde wahrscheinlich in 20 Jahren noch so zitiert werden, aber ich finde es ganz, ganz schwierig, wie momentan in der Presse das Ganze tatsächlich behandelt wird. Denn das wird dann gleich als Schmuddelspiel bezeichnet oder eben als nicht so tolle Spiele und so weiter. Dabei ist es nur ein Inhalt, der diesen Leuten nicht passt, die mehrheitlich eben in Konzernen sitzen, die in Amerika diese übliche Bigotterie betreiben. Und es tut mir leid, wenn jemand in einem Spiel einen solchen Inhalt erleben möchte, wo es niemanden schädigt, go for it. Ja, Random Encounters grätscht hier dazwischen und sagt, es sind keine zweifelhaften Spiele, es ist auch kein Schmuddelkram, es ist einfach nur ein Thema, das gesellschaftlich nicht wirklich angekommen ist.
Also Game of Thrones beinhaltet ja jede Menge Inzest.
Da war es ja kein Problem.
Da war es kein Problem. Ich fand das auch sehr faszinierend, wie es da umgesetzt wurde und sehr gekonnt irgendwie auf eine Art. Also wurde gut dargestellt, sage ich jetzt einfach mal. Also nicht gut dargestellt, sondern einfach wurde interessant thematisiert. Ja, was ist denn jetzt das Problem und warum werden die ganzen Sachen gelöscht? Das ist Ja, nee, übernimm ruhig einfach, ich schneide mich da weg.
Okay, genau, also anscheinend wurde das ausgelöst von eben diesen ganzen Zahlungs, wie nennt sich das denn? Den
Zahlungsanbieter.
Zahlungsanbietern, vielen Dank. Also sowas wie beispielsweise PayPal, die da dann wiederum Steam reingegrätscht haben und eben jetzt Druck erhöhen, dass eben solche Spiele und solche Inhalte auf dieser Plattform eben nicht mehr angeboten werden und vor allen Dingen dann nicht immer eben diese Zahlungsanbieter abgewickelt werden können. Und deshalb sehen wir jetzt eben Stück für Stück, wie solche Spiele von der Plattform verschwinden.
Ja, Gloria findet das doof. Wie findest du das denn, Basti?
Wenn ich jetzt sage, weniger doof, dann begebe ich mich wahrscheinlich hier gleich wieder ins nächste Streitthema. Also ich brauche das auf Steam nicht. Also ich finde es okay, wenn es dafür separate Plattformen gibt. Das ist eher immer so mein Gefühl, was eben solche Spiele anbelangt. Weil ich mir halt denke, okay, da kann ja theoretisch jeder irgendwie drauf kommen.
Gut, das ist mit jeder Pornoseite natürlich im Internet auch so.
Genau, aber es passiert halt eben nicht auf einer Plattform. Also letztendlich gebe ich euch recht im Sinne von natürlich, das darf es geben und darf es angeboten werden, aber ich habe damit jetzt persönlich kein Problem, dass das eben bei Steam verschwindet.
Was wäre, wenn Valve es direkt hinter so eine optionale Geschichte stecken würde? Also ich habe es persönlich, mir wurde das nie angeboten. Ist es jetzt so, dass das irgendwie 13-jährigen Spielekonten in Steam ins Gesicht geschoben wird, das kann ich mir schlecht vorstellen. Das ist doch was, wo du aktiv nachsuchen müsstest oder halt irgendwie.
Das ist alles hinter dem Adult-Tag im Grunde verborgen. Das heißt, du musst dein Account aktiv dafür freischalten. Das kann natürlich auch schon ein 13-Jähriger, wenn er das machen möchte oder wenn sie das machen will. Das Problem, das ich bei dieser ganzen Sache sehe, ist, dass letztendlich dann Kreditkartenfirmen darüber entscheiden, welche Inhalte wie wo verkauft werden. Und das ist richtig, richtig problematisch, denn mit dieser Art von Umgang gängeln sie bereits PayPal, sie gängeln Patreon und sie gängeln in allen Richtungen, in denen sie das tun können. Steam hat sich da jetzt auch eingeknickt. Und die Frage ist, wenn man sagt, okay, Adult Content ist etwas, das solche Kreditkartennetzwerke nicht haben möchten. Ja, was ist denn jetzt eigentlich genau Adult? Wo fängt Adult an? Ist das dann Queer Content? Liebesgeschichten unter Queer Personen? Oder ist das dann knallharter Pornoplay? Ist das Inzest? Ist das irgendein Kink, der irgendwelchen Leuten eventuell vielleicht nicht gefällt? Wo ist da die Grenze? Das ist so schwammig formuliert, dass du als Entwickler bei Steam im Grunde keinerlei Sicherheit hast. Und das ist ein richtiges Problem.
Mhm. Ja, es ist generell problematisch, weil solche Zahlungsunternehmen sollten sich da überhaupt nicht einmischen. Das ist ja eher eine sozialwissenschaftliche, gesellschaftliche Frage, die wir als Volk quasi haben wollen, wo reguliert wird und wenn reguliert wird, dann von der Politik und nicht von den Firmen.
Tja. Korrekt? Willkommen in der schönen Welt, in der Geld reguliert, was du wie wo konsumieren kannst. Ich meine, schaut euch mal Steam an. Deutsche Accounts können keine Adult-Spiele kaufen, denn sie werden uns nicht angezeigt. Das ist übrigens auch bei GOG so. Mhm. Wir dürfen das nicht angucken, weil Steam und des deutschen Rechts sich weigert, irgendwie eine Orchideenlösung zu finden. Aber letztendlich sorgt es dafür, dass erwachsene Menschen, die vielleicht einfach ein Bums-Spiel spielen möchten, das über Steam nicht bekommen. Weil der Anbieter sagt, ach nö, ist nicht. Ich ziehe mich jetzt hier zurück, das ist mir zu kompliziert. Und genauso hier knicken sie ein und sagen, hey, ja, wir möchten gerne verhindern, dass Leute ihre Spiele nicht mehr bezahlen können, weil der Dienstleister XY das dann vielleicht nicht mehr transfert. Also lassen wir uns von dem Dienstleister XY vorschreiben, was wir zu verkaufen haben. Das ist doch Quatsch. Hm.
Ja, also es wäre natürlich der richtige Schritt, wenn Steam da sozusagen eine eindeutige Politik hätte, wie sie damit umgehen, dass es halt da jetzt von extern ja quasi jetzt gefordert wird. Das ist auf jeden Fall das größere Problem. Und das sehe ich auf jeden Fall auch ein. Das stimmt.
Ja, und wir müssten als Spielerschaft natürlich, wenn wir das geändert haben wollen, bei den Parteien auf die Barrikaden gehen, damit da das Recht so geändert wird, dass dies möglich ist für Steam, die Dinge anzubieten, wie es in anderen Ländern auch der Fall ist.
Ja, zum Beispiel. Aber ich fürchte, das gibt halt einfach nicht genügend öffentlichen Bass. Andere Themen werden deutlich höher gekocht als die Tatsache, dass du nicht kaufen kannst, was du als erwachsene Person eigentlich gerne kaufen möchtest. oder kaufen können möchtest. Es geht ja nicht, für mich geht es nicht mal darum, dass ich jetzt unbedingt Inzestspiele kaufen will. Aber für mich gehört zu demokratischer Freiheit auch dazu, dass ich es könnte, wenn ich wollte, weil ich das legale Alter dazu habe und das Geld, um das zu tun. Aber ich darf es nicht.
Ja, da bin ich ganz bei dir.
Was solche Spiele und solche Angebote angeht, vertraue ich halt einfach den Plattformen immer nicht so. Deshalb bin ich da so ein bisschen, sag ich mal, konservativer, dass ich halt sage, okay, ich hätte lieber eine Plattform, die sich darauf dann konzentriert und das anbietet, das aber nicht im allgemeinen Angebot. Weil, keine Ahnung, ich komme jetzt von Roblox oder so, ne, wo das halt auch sehr schwierig ist und man merkt, da kommt halt auch ein Anbieter gar nicht hinterher zu schauen, okay, welche Inhalte werden da angeboten und welche Inhalte passen denn überhaupt? Mhm. Keine Ahnung, das ist jetzt natürlich bei Roblox nochmal ein bisschen schwieriger, weil du da halt eine Nutzerschaft hast, die halt noch viel jünger ist. Aber Diskussion, deshalb kommt der Gedanke so ein bisschen.
Mhm. Haben wir in den Öffentlich-Rechtlichen ja auch. Also Arte ist ja auch zum Teil finanziert durch die deutschen Öffi-Gelder. Mhm. Da gab es auch die große Diskussion, als da die Pornos in der Nacht liefen im öffentlichen Programm. Auch die Frage, welche Themen sucht sich der Sender jetzt raus für Dokumentation. Da sind auch teilweise Sachen, die gezeigt werden dürfen, die nicht gezeigt werden. Es gibt teilweise Dokumentation, die in Frankreich erlaubt sind, in Deutschland nicht, ist halt genau die gleiche Geschichte. Also jetzt nicht mit den Firmen, die da dann irgendwie die Zahlungsabwicklung blockieren, aber es ist eine gesellschaftliche Frage, was wir wollen, was wir erlauben wollen, was wir haben wollen, was wir nicht haben wollen, was zugelassen wird. Da ist Deutschland sicherlich merkwürdig hinten dran, gerade weil wir, dachte ich ja, beim Thema Sexualität eher sogar offener auf die Sache zu gehen, als zum Beispiel in Amerika.
Also ich komme mir hier teilweise schon vor wie ein Rückschritt in die 60er Jahre, also vor die Revolution. Ja. Weil Leute irgendwo immer prüder werden und das dann auch dieses Bias aus den USA übernehmen. Wenn man sich anguckt, wie Apple und Disney und so weiter alles mit Themen umgehen, die eigentlich normal sein sollten, die zum täglichen Leben vollkommen dazugehören, dann sitzt du hier drin und denkst dir so, okay, es ist alles super weichgespült, Erotik passiert, wenn überhaupt, hinter der geschlossenen Schlafzimmertür. Gleichzeitig ist es aber überhaupt kein Problem, wenn mein 13-jähriger Sohn, so als Beispiel, GTA 5 zockt und irgendwelche krassen Folterszenen anschaut. Also, sorry, das ist doch gesellschaftlich gesehen einfach nur kaputt. Das ist richtig kaputt.
Ja. Wobei Deutschland ja in der Pornoszene ja doch noch als sehr, sehr frei, freiheitserlaubend, also gilt. Soweit ich das umschauen kann, werden hier eher Dinge produziert, die in anderen Ländern so nicht produziert würden.
Mal schauen, wie lange noch. Mhm. Also wenn diese ganzen rückwärtsgewandten Reaktionären tatsächlich irgendwann mal ins Ruder kommen, wo die Frau dann brav zu Hause am Herd zu stehen hat und Kinder zu produzieren hat, dann glaube ich, wird das auch nicht mehr hier das große Thema sein.
Also brauchen wir, wenn wir das wollen, als Spielende in Deutschland, sollten wir also eine Petition aufsetzen und die Dorothee Bär jetzt demnächst mal vorlegen und dann dazu befragen. Da sind wir auf einem super Weg.
Mit Transpersonen hat, ja wunderbar. Das, ich fürchte, das könnte so ein bisschen schwierig werden, da irgendwie Gegenliebe zu finden.
Um nochmal auf die ursprüngliche News zurückzukommen. wir haben ja die Frage des Firmeneinflusses aber nicht so richtig klären können. Das ist eine Sache, die jetzt global quasi dann aber nochmal zusätzlich oben drauf kommt. Das ist nicht das deutsche Problem.
Nein, das ist tatsächlich global. Mhm. Letztendlich in der ursprünglichen News, die ich dazu gelesen hatte, bei Gaming on Linux, gab es inzwischen am 17.07. ein Update bei dem Valve auf Gaming on Linux Frage von wegen, ja, wie schaut's denn jetzt hier insgesamt aus, auch geantwortet hat. Also ich habe es mir vorhin übersetzt. Ich kann es gerne mal kurz vorlesen, wenn ihr das
sehr
möchtet.
Gerne.
Wir wurden kürzlich darüber informiert, dass bestimmte Spiele auf Steam möglicherweise gegen die Regeln und Standards unserer Zahlungsanbieter und der zugehörigen Kartennetzwerke und Banken verstoßen. Infolgedessen ziehen wir diese Spiele aus dem Verkauf im Steam Store zurück, da der Verlust der Zahlungsmöglichkeiten Kunden daran hindern würde, andere Titel und Spielinhalte auf Steam zu kaufen. Wir benachrichtigen die Entwickler dieser Spiele direkt und stellen App-Guthaben aus, falls sie ein anderes Spiel haben, das sie in Zukunft auf Steam vertreiben möchten. Das sagt doch sehr, sehr deutlich, wer hier die treibende Kraft war und dass das nicht die Regeln von Steam sind, sondern die Regeln der Banken und Zahlungsanbieter.
Ja.
Also wenn ich mir jetzt von einer Bank vorschreiben lassen muss, ob ich ein Schmuddelspiel kaufe oder irgendwas, was denen eventuell nicht gefällt. Ja, wo sind wir denn jetzt hier angekommen, bitteschön?
Gibt es denn für uns dann, für uns in Anführungsstrichen, die Möglichkeit, einfach einen anderen Zahlungsabwickler zu benutzen, der es erlaubt und da gibt es genügend Alternativen oder ist es dann...
Das Problem liegt ja immer daran, wie du insgesamt online bezahlst. Wenn PayPal, wenn die großen Kreditkartenfirmen alle sagen, nee, das wollen wir nicht, Bumsspiele finden wir blöd, ja, welche Alternative hast du denn dann noch? Du kannst ja schlecht
direkt
auf Bargeld auf Steam irgendwie schmeißen und sagen, hier, bitteschön, meine Banknoten. Du kannst
aber Steam unterstützt doch SEPA, oder nicht? Ich glaube ja. Ja.
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Steam unterstützt SEPA.
Ja. Na, dann bleibt uns zumindest das noch. Aber auch das geht ja über eine Bank.
Ja, klar.
Also rein theoretisch wäre der Hebel zu sagen, nein, das wollen wir nicht, auch noch vorhanden. Das Einzige, was ich mir momentan vorstellen könnte, wäre, dass du tatsächlich ein Steam-Guthaben kaufst, dann in Steam-Money sozusagen ein solches Spiel erwirbst.
Ja,
weil dann die Bank das nicht sieht, was du mit dem Geld machst. Ja. Aber direktere Transaktionen gehen dann halt irgendwann nicht mehr wahrscheinlich.
Na gut, da sollten wir vielleicht sowieso eher hingehen. Ich finde die Idee tatsächlich mit dem Steam-Guthaben sehr, sehr gut. Ich habe jetzt gerade das erste Mal eBay Kleinanzeigen gehabt, wo jemand gesagt hat, nee, über PayPal bitte nicht bezahlen. Wir machen das schön per Direktüberweisung. Das geht ja jetzt auch. Und ging dann auch problemlos. Mhm. Ohne Zusatzkosten auf irgendeine Art und Weise. Und dann konnte man dem blöden PayPal mal umgehen.
Ach ja. Na, ich muss gestehen, das ist so ein Thema, das treibt mich echt sehr stark um, weil wir gerade bei Random Encounters immer wieder darauf stoßen, dass eben repressive Regeln gerade Entwickler und EntwicklerInnen im Bereich Adult Games sehr, sehr gängeln. Und wir werden dazu auch noch eine kleine Extra-Folge machen in absehbarer Zukunft. Also gerade was hier dieses Payment-Problem angeht. Ihr dürft euch also drauf freuen. Nina und ich sind da definitiv dahinterher. Nicht zuletzt, weil wir beide daran glauben, dass diese Form von Freiheit einfach vorhanden sein sollte.
Super, das wird die Random Encounters-Petition. Ich werde sie als erster unterschreiben. Großartig. So, kommen wir zum nächsten Thema. Die hat leider schon wieder was mit Geld zu tun. Sie so, glaube ich,
nein,
eigentlich fast alles, was wir hier in den News beschreiben. Das Analog 3D, das ist das N64 aus Drittherstellerhand, der Entwickler bei Analog Interactive, die ja auch schon Nachbauten gemacht haben zum Super Nintendo, zum NES, zum Mega Drive und viele weitere mehr. Zuletzt ja auch der Analog Pocket, der sehr beliebt war, der Game Boy Nachbau. Da kommt jetzt also ein N64, das jetzt aber wieder und wieder verschoben wurde. Ursprünglich sollte das in der ersten Hälfte erscheinen, 2025, dann im Juni oder Juli, weiß ich nicht mehr genau. Und jetzt wurde es auf Ende August verschoben mit der Begründung, ja, die Tariffs, die Extrazölle von Donald Trump, das ist ja schwierig. Aber, liebe Menschen, die ihr das gekauft habt, keine Sorge, ihr müsst nicht mehr bezahlen. Wir nehmen das auf unsere Kappe und das kommt dann Ende August. Jetzt frage ich mich natürlich, Ende August könnten die Zölle natürlich auch noch mal viel, viel höher ausfallen als aktuell.
Das ist doch sowieso so ein Auf und Ab. Also das blickt doch kein Mensch mehr. Wer soll das denn noch checken? Heute so, morgen so, übermorgen dann wieder anders. Hallo?
Ja, einmal das. Und zum anderen, wenn das dann halt hochgeht, dann wäre ja in deren logischer Folge nochmal eine Verschiebung eigentlich, die in Betracht gezogen werden müsste. Weswegen das Internet und auch ich dem Ganzen nicht so richtig Glauben schenken können. Also ich weiß es natürlich nicht, aber insgesamt ist die Berichterstellung, Erstattung über dieses Gerät, über diese Konsole dünn. Ne? Also man sieht eigentlich bis heute nur den Launch-Trailer, den Ankündigungstrailer und die Hardware-Bilder, aber hat das Ding noch nie so richtig in Aktion gesehen. Ich sage nicht, dass es nicht fertig ist, das kann alles perfekt passieren und wir haben in anderthalb Monaten das Gerät in meinen Händen und ich werde hier sicherlich auch darüber berichten und bin dann hoffentlich begeistert, weil ich mich darauf sehr freue. Aber es ist schon ein bisschen weird, dass sie es halt verschieben, mit die Zölle vorschieben und nicht wenigstens einmal das Ding in Aktion gezeigt haben, so nach dem Motto, ja, es ist aber fertig, es ist wirklich der Grund. Und so ein bisschen können sie sich halt auch ins eigene Fleisch schneiden, wenn es dann tatsächlich noch mehr kostet, die Chips zusammenzubauen und zu bekommen aus den Ländern. und sie dann rauszuschicken, weil jetzt haben sie sich zumindest ja mal darauf festgelegt, dass sie es zu dem Preis, den sie angekündigt haben von 250 US-Dollar plus Versandkosten, die sehr, sehr teuer sind bei Analog Interactive, dann halt rausschicken. Bin gespannt, wie das weitergeht und ob das Gerät und in welchem Zustand das Gerät am Ende dann bei uns ankommen wird.
Wie war denn das insgesamt denn mit der anderen sexy Hardware? War die denn, oder sind die da verlässlich? Weil bis jetzt kenne ich nur, also eigentlich einen recht guten Ruf, soweit ich mich erinnern kann.
In Bezug jetzt genau auf welchen Teil? Also die Qualität also, der Analog-Produkte genau. Ist in der Regel sehr, sehr hoch. Und wenn was nicht so super läuft, dann patchen sie es auch recht schnell nach. Es gibt aber auch Produkte wie den Analog Pocket DAC. Das ist so ein Digital-to-Analog-Converter, womit ich dann den Analog Pocket zum Beispiel an einen CRT-Monitor anschließen könnte. Etwas, was in der Welt des Mister absolut Usus ist und ganz normal ist. Den haben sie angekündigt. Aber der ist nie erschienen und ist auch noch nie geschippt. Den gibt es einfach nicht. Also das passiert auch. Dann wurden die Sachen einfach eingestellt. Es gibt auch, die alten Konsolen werden dann auch alle nicht mehr hergestellt. Ne? Das sind alles so eine Analog. Ich glaube, Micha hat die auch deswegen komplett zum Beispiel gefressen, weil die halt immer wieder auf diesen, hey, nur eine begrenzte Stückzahl und dieser Special Edition und danach gibt es das nie wieder. Kauft es jetzt zum super überhöhten Sonderpreis. Und dann kriegen halt ein paar Leute was und dann wird der Scalper-Markt im Endeffekt nur einmal durchgesubbelt. Richtig nervig. Also ich habe hier Analog-Konsolen, die sind 2000 Euro wert, weil es sie halt einfach zu wenig gibt. Okay. Das ist absolut bizarr. Weil der Bedarf ja offensichtlich da ist und ja, keine Ahnung. Dahingehend ist es eine sehr merkwürdige Firma.
Okay. Ja, ich habe mich nur gefragt, woher die Zweifel kommen sozusagen. Wenn das eine Firma wäre, die jetzt sich noch keinen Schnitzer erlaubt hätte, dann würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich hier jetzt auch nicht. Aber okay, dann kann ich es nachvollziehen, ja, dass man da ein bisschen vorsichtig ist.
Ja. Mal gucken, nächsten Monat wissen wir mehr. Wie gesagt, meiner soll
hoffentlich
kommen. Hoffentlich kommen. Ja.
Das hoffst du. Wir schauen mal, ob das im nächsten Monat tatsächlich passiert.
Und vielleicht ob du dich auch dann eine
in einem Brunch
Story.
Beschwerst. Ja, wer weiß.
Ich könnte mich jetzt schon beschweren. Also ich glaube, die Versandkosten sind fast 100 Euro für ein Ding, das sich 250 Dollar kauft im Einkaufspreis.
Oh, krass.
Ja.
Ja, die Tariffs.
Definitiv. Nee, das war schon immer so. Ich habe das schon. Und dann musst du ja noch Einfuhrzoll bezahlen zusätzlich.
Alter Schwede.
Aber
okay.
Am Ende weißt du halt immer, du hast einen guten Purchase gemacht, weil wenn ich das Ding am Ende verkaufen will, kriege ich das Doppelte dafür. Das ist halt, es ist dumm. Es ist absolut dumm.
Ja.
In den weiteren Headlines haben wir dann noch eine Nachfolge bei Ubisoft. Ich wusste gar nicht, dass der gute Yves Guillemot Kinder hat, aber er hat offensichtlich zumindest den Charlie Guillemot und der übernimmt jetzt dieses neue Tencent diese kleine Unterfirma, die sie mit Tencent gegründet haben. Da ist also eine kleine monarchische Übergabe, die langsam stattfindet von Yves zu Charlie Guillemot. Wir bleiben also bei den Guillemots in Zukunft.
Ja, zumindest hat er Erfahrung gesammelt und ist jetzt nicht einfach nur, oh, er ist der Sohn, er darf jetzt ran. Er hat ja schon ein paar Sachen durchgemacht in der Gaming-Branche. Mal schauen, vielleicht taugt's ja was.
Ja, ich bin gespannt, wie er sich schlagen wird.
Ist, glaube ich, trotzdem der Schritt nicht frei von Kritik.
Ja, natürlich.
Ja,
er musste sich da ja auch gleich in so einer Pressekonferenz oder Pressemitteilung irgendwie noch einmal rechtfertigen. Aber ja, generell einfach, ich bin immer noch sehr gespannt, was überhaupt mit dieser Abspaltung passiert und wie es dann mit Ubisoft weitergeht. Ja, sehr viele Fragezeichen und jetzt noch mehr als vorher gefühlt.
Mal schauen, wie viele komische sexuelle Belästigungsskandale sie noch mitbringen.
Ja.
Weil das ist das, womit sich Ubisoft für mich momentan einfach immer wieder verbindet. Diese nicht wirklich aufgearbeiteten Vorwürfe und Problematiken.
Na, da gab es doch aber, soweit ich mich erinnere, erst im letzten Monat die ersten Sentenced.
Ja, glücklicherweise, endlich. Ich meine, wie lange geht das denn schon als Thema? 2-3 Jahre mindestens. Und
ja. Auf Bewährung wurden die ausgesetzt, gibt jetzt halt eine große Geldstrafe für 3 der Leute, die angeklagt wurden.
Wenigstens,
wenn ich mich richtig
das.
Erinnere. Ja. Große Fragezeichen auch nach wie vor bei dem Subnautica 2. Drama zwischen Krafton und den 3 Main-Developers und Inhabern der oder Erstellern der IP Subnautica. Komplett konträr die Darstellung der beiden Seiten. Alle verklagen sich gegenseitig. Krafton hat jetzt gesagt, ja, die Bonuszahlungen werden jetzt doch ausgezahlt. Wir verlängern jetzt einfach die Frist auf nächstes Jahr. Das ist natürlich ein sehr, sehr kostspieliger Move, wenn das dann am Ende so tatsächlich passiert. Aber sie könnten damit natürlich ihr Image retten, wenn dann am Ende wirklich einfach nur die drei Erdenker der IP als die Bösewichte darstellen, die das Projekt vernachlässigt haben. Und auf der anderen Seite stehen halt die drei IP-Entwickler und sagen, nein, das war alles schon seit Februar, hat Krafton einen Weg gesucht, um sie irgendwie doof darstellen zu lassen und feuern zu können, damit sie die Bonuszahlung nicht auszahlen müssen. Und das Spiel sei in super Zustand gewesen und nur Krafton sagt, dass es jetzt nicht ready sei für Release 2026. Super wirr und diese Story ist auch bei weitem noch nicht zu Ende. Da wird am Ende, keine Ahnung, gerade sieht es für mich danach aus, dass da echt die ganzen Sachen erst passieren müssen, also die Lawsuits und wir dann 3-4 Jahre später erfahren, wer dann Recht bekommen hat.
Ich denke, das regelt sich vor Gericht, weil wenn beide Seiten so unterschiedliche Meinungen haben, ja, wie willst du denn da als außenstehende Person sagen, okay, der oder der hat Recht, das geht nicht. Mhm. Das muss aufgearbeitet werden. Gerade wenn es um so viel Geld geht.
Ja, voll. Was jetzt zumindest ja schon mal gut ist, dass eben die Mitarbeitenden diesen Bonus weiter in Aussicht gestellt bekommen. Mhm. Das wäre ja der größte Skandal sozusagen, wenn das jetzt einfach gar nicht passieren würde. Dann ist, glaube ich, auch viel durch die öffentliche Aufmerksamkeit bei diesem Thema jetzt gekommen. Aber das ist zumindest schon mal eine Auswirkung, die jetzt positiv zu werten ist. Der Rest ist halt auch, genau wie du es vorhin auch gesagt hast, super undurchsichtig, was da jetzt genau passiert ist. Und muss man auf jeden Fall im Auge behalten und schauen, was da jetzt vor Gericht passiert.
Genau das werden wir tun, genauso wie wir den Rest der Videospielindustrie immer weiter im Blick behalten werden, aus privater Passion und natürlich auch für euch da draußen als Dienstleistung. Wenn ihr diese Dienstleistung unterstützen wollt, dann weiß Basti genau, wo ihr das tun könnt.
Und zwar auf Patreon oder Steady. Und zwar bei uns.
Bei uns hat
war ich gerade nicht vorbereitet.
Ich habe es trotzdem
gut gemacht.
Ja, patreon.com/insertmoin oder steady.page/insertmoin. Da für einen schmalen Fünfer könnt ihr bereits in den großen Fundus von tausenden Premium-Episoden abtauchen. Sage ich jetzt einfach mal so.
Schaut,
weil 1000 sind es bestimmt insgesamt. Mindestens 1000.
Ja, und wenn ihr darüber reden wollt, kommt zu uns ins Discord. Wir sind nett, wir beißen nicht und es gibt Croissants.
Lecker Croissants. Und nächste Woche gibt es den angesprochenen Bonanza Review Cast und wahrscheinlich eine Retrospektive. Freut euch drauf. Tschüssikowski.
Tschüss. Beste.